Herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast, einem Podcast, auf den ich mich besonders freue, da es mit Modding um ein Thema geht, das mich wegen meiner eigenen Ausflüge in den Bereich zu Jugendzeiten sehr interessiert. Und darüber reden werde ich, wie sich das für einen Start the Game Already Podcast gehört, mit Christian. Hallo.
Hallo Felix.
Und regelmäßige Hörer und Hörerinnen werden aber wissen, dass ich, was dieses Thema angeht, mit Christian nicht weit komme. Und daher haben wir uns Verstärkung dazu geholt, und zwar Pierre, den Leiter des Gothic Reloaded Projekts. Hallo und danke, dass du hier bist.
Hallo ihr beiden.
Und genau um dieses Projekt soll es heute gehen. Eine Mod, die auf den ersten Blick die Grafik von Gothic 1 aufbessert, laut den Blog-Einträgen auf eurer Homepage allerdings vielleicht sogar mehr als nur ein Texturpatch ist. Damit unsere Zuhörerschaft weiß, mit wem sie es hier zu tun hat, zunächst ein paar Worte zu deiner Person. Du bist 1992 geboren, kommst aus der Nähe von Düsseldorf und hast passend zu Modding Informatik studiert. Wer dich nicht als Pierre kennt, dem sagt vielleicht dein Gamertag Teal-Hater etwas, unter dem du im Gothic-Forum und generell eurer Online-Präsenz unterwegs bist. Außerdem habe ich gesehen, dass du unter dem gleichen Namen auch schon einen Texturpatch veröffentlicht hast, dessen letzte Version aus 2007 ist. Da war ich 10 Jahre alt. Das ist ganz schön lange her. Und du hast da schon Sachen zu Gothic veröffentlicht und bist immer noch dran. Das ist schon sehr faszinierend. Aber bevor wir zu dem Modding und allem drumherum kommen, darf Christian erstmal für alle, die, wie ich, damals zu jung waren, um Gothic zu spielen und es auch nicht nachgeholt haben, erstmal das Spiel vorstellen.
Schande über dich, Felix, dass du das nicht nachgeholt hast.
Es ist einfach nicht mehr gut spielbar heute, ja? Ich habe es versucht. Vielleicht, wenn die Mod dann fertig ist.
Ich darf hier meine volle Stärke ausfahren und ein bisschen was zur Story sagen. Das ist das Interessanteste am ganzen Spiel. Gothic 1 ist ein Singleplayer-Rollenspiel mit mittelalterlichem Setting. Das ist entwickelt worden von Piranha Bytes, einem Studio, das in Deutschland zumindest einen hervorragenden Leumund genießt, insbesondere Anfang der 2000er Jahre. Und dieses Spiel kam 2001 raus. Es folgte schon ein Jahr später das rundum beliebte Gothic 2. Dann gab es noch ein, vor allen Dingen wegen nie endender Bugs, sehr unbeliebtes Gothic 3. Der Vollständigkeit halber erwähne ich auch noch das zutiefst verhasste Stiefkind Arcania, das selbst um seine Schande weiß und sich daher erst gar nicht Gothic 4 nennen wollte. Aus dem Hause Piranha Bytes stammen dann auch noch die Risen-Reihe. Die habe ich auch alle gespielt und alle eigentlich sogar ganz gerne gespielt. Ich bin sogar ganz stolz auf meine Risen 3 Platin-Trophäe auf der PS3. 2017 kam dann Elex raus und das Studio wurde 2019 von THQ Nordic aufgekauft. Die haben ja irgendwie seit ein paar Jahren so eine weltweite Einkaufstour gemacht und haben dann eben auch Piranha Bytes mit einverleibt. Seit einiger Zeit wird ja auch gemunkelt, dass Piranha Bytes jetzt unter THQ Nordic Finanzierung auch Elex 2 publizieren möchten oder zumindest mal dran arbeiten. Man weiß es aber nicht genau, es ist immer noch nicht offiziell bestätigt. Außerdem gibt es ja noch das Gothic 1 Remake, über das wir später noch ein bisschen mit Pierre zumindest am Ende etwas sprechen möchten. Gothic 1, das kann man mit Sicherheit behaupten, war ein sehr beliebtes und erfolgreiches Spiel aus Deutschland, das auch vor allem in Deutschland seine größten Erfolge erzielte. Und es hatte ein paar Eigenarten, für die das Spiel noch heute gelobt wird und die meistens genannt werden, wenn ich andere Menschen nach Gothic 1 frage. Die derbe Ruhrpott-Sprache aller Halt die Fresse oder dann kriegst du eine aufs Maul. So Aussprüche, die man sonst aus Spielen eher weniger kannte, insbesondere zu dieser Zeit. Dann noch ein eher unterkühlter Humor, der zur rauen und dichten Gothic-Welt passte und natürlich die Open World, in der man sich für verschiedene Fraktionen entscheiden kann. Der Plot ist eigentlich gar nicht so einfallsreich und einzigartig. Die Menschen des Königreichs werden nämlich von Orks überfallen und befinden sich im Krieg. Für den Krieg werden dann Rohstoffe benötigt, allem voran Erz, welches in einer Gefängniskolonie abgebaut wird. Wir spielen dann einen namenlosen Verbrecher, der als Strafe in diese Kolonie geworfen wird. Und das meine ich wörtlich und bildlich. Erstens werden wir tatsächlich im hohen Bogen hineingeworfen, wo wir dann von drei Männern aus der Kolonie freundlich mit den Worten "Willkommen im Lager" begrüßt werden und dann einfach mal richtig K.O. geschlagen werden. Das ist so ein toller Moment und übrigens ein gutes Foreshadowing dafür, wie es in der Kolonie dann eben so zu sich gehen wird. Es ist aber auch bildlich geschehen, da die Kolonie von einer magischen Barriere umgeben ist, die anfangs nur das Straflager umgab und sich dann aber aus unbekannten Gründen ausweitete und das gesamte Tal umschloss. Und als das geschah, revoltierten die Gefangenen natürlich und erkämpften sich gewisse Rechte, Sie bauen zwar weiter Erz für den König ab, der ja immer noch Krieg gegen die Orks führt, aber dafür werden sie zumindest mal einigermaßen von ihm versorgt. Und so entstand dann eben eine Kolonie, die das alte, ursprüngliche Lager in der Mitte, das neue Lager im Westen, das Sumpflager im Osten, die Minen im Norden und schließlich eine Art Ork-Gebiet im Süden umschließt. Und als Spieler muss man sich jetzt erstmal orientieren und muss sich dann durch diese Kolonie kämpfen, indem man sich einem der drei Lager anschließt, die dann eben die drei Fraktionen darstellen und deutlich unterschiedliche Spielerfahrungen auch ermöglichen. Jede der Fraktionen hat so seine unterschiedlichen Motive. Zum Beispiel wollen manche aus dem Lager ausbrechen, indem sie die Barriere zerstören. Die Fraktionen sind untereinander auch nicht unbedingt freundlich gesinnt, sodass es allerlei zu entdecken und mitzubekommen gibt. Und all das macht man, während man versucht, in der lagerinternen Hierarchie aufzusteigen und sich dann stetig so ein bisschen vom Verbrecher zum Helden verwandelt. So mal meine Kurzzusammenfassung.
Ah ja, aber wir wollen ja heute weniger über das Spiel an sich, sondern mehr übers Modding reden. Und da würde ich sagen, wir sprechen erstmal über das Gothic-Modding im Allgemeinen, weil es ja grundsätzlich so ist, dass es manche Spieler gibt, die einem sehr leicht und auch sehr gerne erlauben, an denen rumzubasteln und wo der Entwickler das geradezu unterstützt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Entwickler, die wirklich was dagegen haben, dass jemand an ihrer Arbeit rumfummelt und die Community dann über sehr lange Zeit hinweg teilweise eigene Tools entwickeln muss, um mal an irgendwelche Kleinigkeiten dran zu kommen. Wie genau ist das denn bei Gothic?
Damals für Gothic 1 haben die Entwickler der Engine, die sogenannten Mad Scientists, in Zusammenarbeit mit Piranha Bytes beschlossen, halt ein Modkit zu entwickeln und herauszugeben. Das konnte man sich dann kostenlos im Internet runterladen und findet darin eigentlich, ich sag mal, fast alle Tools, die man braucht, um eine eigene Gothic-Mod zu entwickeln. Im Laufe der Jahre wurden dann aber noch weitere Tools entwickelt, die einem als Entwickler noch Arbeiten eher abnehmen und auch Dinge ermöglichen, die mit dem ursprünglichen Modkit nicht möglich waren.
Das heißt, für mich so als Vergleich kann ich mir das vorstellen wie bei den Elder Scrolls Spielen auch, wo zu Release oder meistens kurz danach dann so ein Modkit rauskommt. Dann gab es, ich glaube, sowohl für Oblivion als auch für Skyrim dann im Nachhinein noch diese Script Extender, die dann noch weitreichendere Möglichkeiten geschaffen haben.
Ich muss sagen, für Skyrim habe ich jetzt noch nicht gemoddet, aber der Vergleich passt schon ganz gut, ja.
Du hast gesagt, das Development Kit wurde auch von Piranha Bytes selber mitentwickelt, ja? Also in dem Fall haben die Modding-Szene durchaus unterstützt und die Modder mussten nicht gegen den Entwickler arbeiten.
Ja, das ist richtig. Also sie haben es damals sozusagen freiwillig der Welt in die Hände gelegt. Entwickelt haben die Piranha Bytes es aber, würde ich jetzt mal behaupten, nicht selbst. Denn wie gerade schon erwähnt, die Engine, auf der Gothic basiert, die sogenannte Zengine, wurde von drei Studenten entwickelt, die ihre Engine damals wiederum an Piranha Bytes verkauft haben, worauf dann Gothic entwickelt wurde und diese Tools, die sie für Piranha Bytes auch entwickelt haben, quasi dann zusätzlich später nochmal veröffentlicht haben. Piranha Bytes haben die Engine eigentlich nicht selbst entwickelt.
Weißt du zufällig, ob die das veröffentlichen durften? Also ob das irgendwie in Absprache mit Piranha Bytes war oder ob die das eigenmächtig gemacht haben?
Ich gehe stark davon aus, dass sie das durften. Also damals war man sich eigentlich relativ einig, dass das sinnvoll ist, dass man den Leuten damit ein kleines Geschenk machen kann. Rückblickend auch eine absolut großartige Entscheidung, weil es, davon bin ich überzeugt, das ist, was die Marke Gothic so lange am Leben erhalten hat. Bei Gothic 2 später war es nicht ganz so, ich sag mal, einfach. Piranha Bytes hatte damals mit Yowood einen neuen Publisher und da gab es anscheinend gewisse Vorbehalte, ein Modkit für Gothic 2 rauszugeben.
Kam dann eins?
Ja, da kam dann auch eins raus. Das muss man vor allem Nico.de anrechnen, mit bürgerlichem Namen Nico Bentlin. Der hat damals, kurz bevor das Gothic 1 Modkit rauskam, ein Tool geschrieben. Nico VDFS hieß es und später Gothic VDFS, was quasi das Archiv- oder Containerformat von Gothic lesen und schreiben konnte. Das hatten Piranha Bytes mitbekommen, dann gab es einen Kontakt. Sie haben ihn dann auch später als Entwickler eingestellt und er hat dann mit an Gothic 2 gearbeitet und hat die Engine erweitert. Und er war auch maßgeblich die treibende Kraft dahinter, dass ein Modkit für Gothic 2 rausgekommen ist, also nach allem, was ich gehört, habe ich ja auch schon persönlich mit ihm gesprochen mehrmals, war er quasi die treibende Kraft, die Jovo damals auch überzeugt hat, hey, wir sollten auch für Gothic 2 ein Modkit rausbringen.
Ja, das finde ich ist auch immer eine super Entscheidung. Also so Mods sind echt mal abgesehen davon, wenn man sowas machen will wie heutzutage die Games as a Service, eine super Möglichkeit, Spiele langfristig am Leben zu halten und ja gleichzeitig auch noch mit weniger Aufwand für den Entwickler verbunden. Ich habe gerade spaßeshalber nochmal nachgeguckt vor der Aufnahme. Elder Scrolls 5 Skyrim ist tatsächlich in der modfreundlicheren Standardversion in der Liste auf Steam von den Spielen, die gerade gespielt werden, von einer größeren Anzahl an Personen höher als die eigentlich bessere und später rausgekommene Special Edition. Mhm. Und das liegt hundertprozentig an der Modfreundlichkeit. Ich verstehe nicht wirklich die Entwickler, die sowas von vornherein ausschließen wollen. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, Mods sind einfach super, um so Spiele langfristig am Leben zu erhalten. Und man merkt das ja auch an eurem Projekt. Ihr arbeitet immer noch daran und es gibt ja ganz offensichtlich auch immer noch Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, man muss sagen, es gibt da natürlich wirtschaftliche Erwägungen, warum man vielleicht sagt, wir möchten vielleicht doch kein Modkit rausbringen, weil wir möchten irgendwie den nächsten Teil in den Laden bringen und wir möchten dafür die Verkaufszahlen hochhalten. Aber im Fall von Gothic, denke ich, hat sich das einfach total ausgezahlt.
Ich denke auch. Also es ist ja auch gleichzeitig immer noch Werbung für den nächsten Teil, wenn der vorige Teil immer noch gespielt wird und nicht 3 Wochen nach Release komplett untergeht.
Ja.
Gibt's denn für Gothic außer euch noch größere laufende Projekte und generell eine Modding-Szene?
Da gehe ich von aus. Es gab, sag ich mal, eine ganze Reihe von anderen großen Projekten, wie zum Beispiel Legend of Asun oder Corsarennest, die jetzt auch schon fertig sind. Und wir hinken da quasi noch so ein bisschen hinterher. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so up-to-date, was für andere Projekte noch laufen aktuell. Aber es ist, also ich sag mal, die Community lebt und arbeitet auf jeden Fall noch.
Von den Sachen, die du erwähnt hast, sind ja sicher auch so ein paar Total Conversions mit neuer Story und sowas drin, ne?
Genau, alle beide oder alle drei.
Wie ist das denn? Könnte man theoretisch eure Mod, die sich ja hauptsächlich auf die Grafik fokussiert, später mit solchen Total Conversions, die vielleicht keine neuen Gegenstände einfügen oder generell neue Objekte, sondern hauptsächlich Story bringen, kombinieren?
Ja, das wäre auf jeden Fall möglich, unsere grafischen Assets, sag ich mal, unsere grafischen Inhalte in andere Mods einzubauen. Leider gibt es für Gothic 1 selbst nicht so viele Mods, sondern halt sehr viel für Gothic 2, die davon nur, ich sag mal, bedingt profitieren könnten, weil da sieht das Minental halt einfach anders aus als im ersten Teil.
Okay. Ich habe nämlich vorhin, als ich das alles vorbereitet habe, mal so ein bisschen angeguckt, was du an Tools hier aufgeschrieben hattest in unser Dokument. Und bin an diesem Ninja ein bisschen hängen geblieben, weil das, wenn ich es richtig verstehe, ja dafür sorgt, dass man Mods und Patches miteinander kombinieren kann und sich nicht quasi zwischen einer Texturmod und einer Total Conversion mit Story entscheiden muss. Und das wird auch für eure Mod funktionieren.
Ja, genau. Also Ninja ist da jetzt, du hast es jetzt schon genannt, quasi ein ganz neuer Vorstoß, also zwei der ganz aktuellen Entwicklungen, sag ich jetzt mal, im Gothic Modding, die es ermöglicht, Dinge, die bisher nur als Mod möglich waren, auch als Patch umzusetzen. Das hat vor allem historische Gründe. Du hast verschiedene Asset-Klassen, also du hast zum Beispiel Texturen, das sind quasi so die Bildchen, die man halt auf die Welt drauflegt. Ja, dann hast du die 3D-Meshes, die Welt selber, irgendwelche Objekte, irgendwelche Items, ja. Und du hast natürlich die Skripte, und die sind das Hauptproblem. Weil in Gothic, um die Welt so konkret zu gestalten, das ist eigentlich alles geskriptet in einer eigenen Skriptsprache, die die drei Entwickler der Engine halt auch entworfen haben. Die heißt Daedalus. Und darin wird beschrieben, welche NPCs es gibt, welche Dialoge es gibt, welche Items es gibt. Da wird eigentlich fast alles drin beschrieben. Und diese Skripte werden dann kompiliert. Das heißt, die werden quasi zu einer Datei zusammengepackt. Und du kannst Gothic quasi nur diese eine Datei hinschmeißen und sag, führ das mal aus, diese Skripte. Und es bestand sehr lange nicht die Möglichkeit, dass man da irgendwie was dran baut, weil du kannst Gothic quasi nur einen Stand hinschmeißen und sag, führ den mal aus. Und Ninja hat quasi diese sehr ärgerliche Begrenzung endlich aufgehoben, sodass man jetzt auch skriptseitig Patches schreiben kann und quasi einzelne NPCs einfügen oder einzelne Bugs fixen.
Gibt es das außer Gothic noch in neueren Spielen, dass so Mods gewissermaßen exklusiv sind? Das ist was, davon habe ich vorher noch nie was gehört, bis ich da vorhin drüber gelesen habe.
Ich wüsste jetzt nicht, ob es woanders so der Fall ist, ehrlich gesagt. Das ist eher untypisch. Das Modkit bringt eine ganze Reihe an Tools mit, aber wir haben halt diese Beschränkung, dass man quasi immer nur eine Mod spielen kann, was auch abweicht von anderen Spielen. Und wie gerade schon erwähnt, Ninja hat diese Beschränkung endgültig aufgehoben, sodass man im Prinzip kann man jetzt alles als Patch umsetzen. Und das ist wunderbar, weil dann kann man quasi auch Modifikationen quasi stapeln und gleichzeitig spielen. Ninja ist aber in dieser Hinsicht nur das Ende einer Kette. Es gab auch im Vorfeld noch andere Projekte, die das Gothic-Modding um Tools, sag ich mal, erweitert haben. Ein Name, den man auf jeden Fall in diesem Kontext nennen muss, sind Icarus von Sektenspinner und Lego von Leona und Gottfried. In Gothic-Mods hat man diese Skripte, die dann halt zusammengepackt werden. Und diese Skripte werden von der Engine quasi gelesen und ausgeführt. Man hat selber keinen Zugriff auf die Engine und man kann bestimmte Sachen im Spiel nicht ändern aus diesen Skripten heraus. Und das ist quasi die Schnittstelle, die einem als Modder angeboten wird. Ich sag mal, man kann das Verhalten der Engine selber nicht ändern und man hat nicht die ganze Wahlfreiheit, die jetzt ein Entwickler sonst hätte. Und Icarus war so der erste Punkt, um daraus auszubrechen. Weil Sektenspinner hat damals eine Sicherheitslücke in der Komponente der Engine gefunden, die diese Skripte verarbeitet. Dann war es erstmal möglich, aus den Skripten quasi heraus auszubrechen und direkt in der Engine etwas zu verändern. Und das klingt tatsächlich auch schon sehr nach Hacking, was es eigentlich auch ist. Man muss sich das so vorstellen: Ein Prozess arbeitet mit Speicher. Der Speicher ist linear adressiert. Das heißt, man kann es sich vorstellen wie ein Zahlenstrahl mit ganzzahligen Zahlen von 0 bis einer ziemlich großen Zahl. Und jede Zahl ist quasi eine Adresse. Man kann sich es im Prinzip vorstellen wie eine unglaublich lange Straße. Und jede Zahl adressiert quasi eine Speicherzelle und da steht eine Information. Jetzt brauchen wir aber, wir brauchten quasi einen Zeiger auf eine beliebige Speicherzelle, um diese dann lesen oder schreiben zu können. Und das wurde damals mit Icarus erstmals möglich, weil Sektenspinner eine Sicherheitslücke gefunden hat in der Komponente der Engine, die die Skripte verarbeitet. Dann konnten wir quasi im Speicher des Spiels beliebig lesen und schreiben. Und wenn man das erstmal kann, dann kann man im Prinzip alles umsetzen. Darauf aufbauend gab es dann später das Skriptpaket Lego, das das Ganze erweitert hat und für die Modder noch einfacher verfügbar gemacht hat.
Das heißt, ihr habt im Grunde die Engine gehackt, damit ihr mehr Spielraum habt und das, was ihr vorhabt, nach euren Vorstellungen umsetzen könnt und euch nicht an die Restriktionen der Engine halten müsstet.
Wenn man es auf zwei Sätze runterbrechen möchte, dann haben wir genau das getan. Genau. Das war damals erstmal mit Icarus und Lego möglich und es war quasi groundbreaking. Ja, es hat auch, glaube ich, die Modding-Szene damals wirklich befeuert. Aber ab da war im Prinzip alles möglich und deshalb muss man es im Prinzip auch erwähnen in der Historie hinsichtlich Ninja, weil beide Projekte quasi Begrenzungen für uns aufgebrochen haben, die seit der Veröffentlichung des Modkits bestanden haben, die sicherlich auch gar nicht irgendwie böse gemeint waren, sondern das wurde halt damals so entwickelt, dass es nicht möglich war. Aber das ist kein böser Wille gewesen. Und ab da war dann alles möglich. Und wenn man dann weiß, welche Information im Speicher an welcher Adresse liegt, dann kann man einfach alles machen.
Also wir haben jetzt gelernt, es gibt auf jeden Fall, wenn auch nur eine kleine, noch immer eine Modding-Szene rund um Gothic 1. Und dann gibt es da, das hast du uns im Vorgespräch mitgeteilt, sogar ein, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, fast jährliches Modder-Treffen, wo sich die Szene mal trifft, zusammenkommt und ein bisschen, ja, über was genau redet ihr da?
Also das ist so richtig, im Schnitt anderthalb Jahre, mal ein Jahr, mal alle zwei Jahre, mal Jahr Anfang, mal Jahr Ende treffen wir uns. Immer im Prinzip so in der Mitte Deutschland, in diesem magischen Städtedreieck Kassel, Erfurt, Göttingen. Da gibt es dann immer so eine Unterkunft, die dann meistens findet sich einer oder zwei, die die Organisation übernehmen. Das läuft dann über das Forum www.worldofgothic.de, was ohnehin in puncto Gothic und Gothic Modding die erste und beste Anlaufstelle im Netz ist. Es ist für jeden offen. Man kann auch als Nicht-Modder dahin kommen. Man meldet sich dann an, zahlt so einen kleinen Beitrag für die Übernachtung und fürs Essen. Dann treffen wir uns da über ein Wochenende, diskutieren dann über unsere Projekte, über Probleme. Man hilft sich gegenseitig. Wir stellen unsere Projekte vor. Wir machen aber auch einen Spaziergang oder gehen grillen oder spielen eine Runde Tennis. Also das ist ein sehr lustiges, sehr familiäres, möchte ich fast schon sagen, Zusammenkommen, das wir da haben. Jetzt aufgrund von Corona hat es letztes Jahr auch das erste Mal online stattgefunden, war aber nicht wirklich dasselbe.
Ja, klar. Es hat dann wahrscheinlich vor Ort immer so ein bisschen LAN-Party-Atmosphäre. Hm?
Ja, das kann man, denke ich, gut vergleichen. Aber eher so LAN-Party mit Arbeiten. Und dann muss auch noch irgendwer kochen und irgendwer aufräumen. Aber das findet sich immer. Und das ist eine tolle Atmosphäre einfach.
Wenn du jetzt Arbeiten sagst, heißt das, dass ihr euch nicht nur theoretisch austauscht, eure Projekte gegenseitig präsentiert, sondern es wird auch vor Ort an den einzelnen Projekten dann weitergearbeitet?
Genau, meistens an halt spezifischen Punkten, wo einer sagt, ich komme hier nicht weiter, hat einer eine Lösung für Problem XY. Und dann setzt man sich zusammen und sagt, ja, hier, das habe ich schon mal gemacht, guck mal, da und dort, so geht das.
Boah, das ist toll. Da kommen ja dann begeisterte Leute zusammen, die in ihren Projekten arbeiten und helfen sich gegenseitig. Das ist so eine Szene, die geht an einem ja komplett vorbei. Was da so im Hintergrund in der Community-Ebene passiert, das ist ja, also ich bin ja richtig begeistert, was da passiert in so einem regelmäßigen Rhythmus über ein Spiel, das jetzt 20-jähriges Jubiläum feiert.
Ja, wir sind ein Haufen Verrückter, nur so zur Größeneinordnung. Es sind meistens so 20 bis 30 Leute, die sich da treffen.
Ja, das ist schon ein mittelgroßes Entwicklerstudio.
Ich wollte gerade sagen, ja. Gerade für so eine, für die Fanbase von so einem alten Spiel und dann auch noch so spezifisch im Modding drin, ist das schon eine recht große Gruppe, finde ich. Mhm. Jetzt, denke ich, können wir mal so langsam in Richtung von eurem eigenen Projekt gucken und fangen am besten mal damit an, dass wir so über deine Geschichte mit Gothic sprechen und vor allem, wie du zu Gothic gekommen bist und vor allem dann noch dazu, es zu modden.
Ja, da muss ich ein wenig ausholen, weil das liegt ja auch schon sehr lange zurück. Es war so ungefähr, es begab sich so 2002 bis 2004, das war so die Zeit, ja. Für eure jüngeren Zuhörer klingt das jetzt vielleicht so ein bisschen nach Opa erzählt aus dem Krieg. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, das ist keine 20 Jahre her. Und zwar war es damals so, dass meine Eltern hatten sich scheiden lassen. Dadurch bekam ich dann zwei neue Stiefbrüder dazu, also fast nur Gewinne. Und mein älterer Stiefbruder hatte als einziger von uns damals einen PC. Das war auch noch... Ich weiß nicht, der hatte damals irgendwie 400 Megahertz Single-Core 64 MB RAM. Darauf haben wir dann damals Spiele gespielt. Meistens hat er gespielt und wir durften dann zugucken. Und die Spiele damals, konnte man auch nicht einfach aus dem Internet runterladen. Das war so die Zeit, wo gerade mal DSL deutschlandweit so langsam ausgerollt wurde. Ja, wir sind dann damals, wir haben in so einem 4000-Seelendorf gewohnt. Und wir sind dann damals zur Tankstelle gegangen, so in Dorfmitte, es gibt da so eine große Hauptstraße und diese Tankstelle, das war halt einfach der größte fußläufig erreichbare Zeitschriftenhandel für uns. Und da haben wir uns damals die Computerbildspiele geholt. Und wenn ich heute ins Online-Archiv gucke von denen, dann weiß ich, wenn ich das Cover sehe, noch so genau, welche Ausgaben wir hatten. Dann hat man sich halt mal so ein paar Demos installiert und ein bisschen geguckt. Also es gab immer so ein paar Vollversionen mit da drauf und eine Reihe Demos und natürlich auch viele Artikel in dem Heft. Da gab's dann ein paar Jährchen später, es war vielleicht so 2003, 2004, sind wir dann mal auf die Idee gekommen, uns Gothic zu kaufen als Vollpreisspiel. Damals sind wir dann mit dem Bus gefahren nach Saturn, zum nächstgelegenen Saturn. Und ich glaube, es lag damals auch schon auf der Softwarepyramide. Ich glaube, die gibt's heute immer noch bei Saturn. Oder?
Zumindest habe ich noch vor Corona, als ich letztes Mal in so einem Laden war, eine gesehen, ja.
Da haben wir dann damals Gothic geholt und das haben wir dann gespielt und wir waren einfach alle total geflasht von dem Spiel, ja. Also wir hatten ohnehin so eine gewisse Neigung, sag ich mal, zum Mittelalter, weil unsere Eltern auch gerne so auf so Mittelaltermärkte gehen. Und es war einfach toll, diese dunkle und gefährliche Welt, dieser raue Ton, ja, was man teilweise den NPCs in manchen Dialogen an den Kopf werfen konnte, das konntest du dir gar nicht vorstellen zu dieser Zeit, ja. Später habe ich dann einen eigenen PC bekommen. Auf dem habe ich dann auch Gothic gespielt, weil es mir halt sehr gut gefallen hat. Ich habe wirklich im Vorfeld überlegt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und ich war damals, ich war ein komisches Kind. Ich wollte immer alle Menüs durchklicken, alles angucken, alles ausprobieren. Alles irgendwie anpassen möglicherweise auch. Und ich hatte irgendwie eine kostenlose Demo von Photoshop irgendwo herbekommen. Von Photoshop CS2 war es damals noch. Und dann dachte ich, hey, ich kann doch mal in diesem Spiel irgendwie Texturen bearbeiten. Das wäre doch der Hammer. Und dann habe ich damals diesen kleinen, nach heutigen Maßstäben nicht mehr allzu schönen Texturpatch erstellt und veröffentlicht. Und später reifte dann in mir die Idee, man könnte das Ganze doch eigentlich mal ein bisschen größer machen. Im Prinzip mal eben die ganze Grafik von Gothic überarbeiten. Ich war aber immerhin so realistisch, dass ich dachte, Moment, dafür brauche ich ein Team. Und dann habe ich halt einen Thread erstellt auf worldofgothic.de. Im Editing-Unterforum war es, glaube ich. Und habe gesagt, ey, hier, ich habe das vor. Wer hätte Lust, da mitzumachen? Und dann haben sich ein paar Leute gemeldet, von denen die meisten auch heute noch mit dabei sind.
Ich habe dazu ein paar Fragen. Erstens, du hast dieses Texture Pack, von dem du gerade gesprochen hast, 2007 veröffentlicht. Da warst du ja so ungefähr 15 Jahre alt, wenn ich jetzt mal richtig gerechnet habe. Woher hattest du denn das Wissen zu all dem, wenn du ja erst gar nicht so lange vorher auch deinen ersten PC zum Beispiel bekommen hattest? Weil ich erinnere mich mit 15, ich war ja immer begeistert, wenn ich in der Lage war, irgendwie mal einen Patch auf Pharao zu installieren, damit ich das wieder bei besserer Auflösung oder so spielen kann.
Ja, ich habe mal geguckt. Ich habe nämlich tatsächlich die Rechnung noch. Meinen ersten PC habe ich 2003 bekommen. Und ja, wie habe ich mir das so angeeignet? Eigentlich muss ich wirklich sagen, autodidaktisch. Ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen. Das eine hat quasi das andere ergeben und dann habe ich es mal ausprobiert.
Nicht schlecht. Also ich erinnere mich, als ich damals die Anfänge gemacht habe und so ein bisschen ins Programmieren reinkam, ich glaube, das ist mir nur gelungen, weil ich damals einen sehr viel älteren guten Freund hatte, der, als ich in dem Alter auch ungefähr war, schon angefangen hatte, Informatik zu studieren und der da sehr viel Ahnung hatte und mich dann da eingeführt hat, soweit ich das eben wissen wollte und musste. Aber sich das selber beizubringen, das stelle ich mir sehr schwer vor. Weißt du ungefähr, wie lange das gedauert hat, bis du da an einem Stand warst, dass du wirklich was erreichen konntest?
Man muss sagen, ich habe mich, also ein Texturpatch zu erstellen, ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was im Gothic Modding möglich ist. Und so viel muss man gar nicht wissen. Man muss eigentlich nur wissen, wie öffne ich das Archivformat von Gothic, wie hole ich mir die Texturen raus, wie bearbeite ich sie und wie packe ich sie nachher wieder zurück. Und da gibt es dann auch tatsächlich Online-Artikel auf World of Gothic, die einem das erklären, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und auch das Modkit selber hat eine Dokumentation, die zwar nicht vollumfänglich ist, aber doch schon wirklich hinreichend, um damit etwas anzufangen. Die ist zwar sehr technisch und man muss sich da durchbeißen. Das ist nicht vergleichbar mit, ich weiß nicht, Unreal Engine, ich klicke mir mal hier eben was zusammen, aber es ging.
Und das heißt, dass deine ersten Modding-Erfahrungen mit diesem Texturpatch, die haben dich dann dazu bewegt, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das heißt, du hast wirklich anlässlich Gothic 1 angefangen, dir diese Dinge autodidaktisch beizubringen und nicht etwa, dass du vorher diese Dinge schon gekonnt hast, aus einem Eigeninteresse aus und dann gedacht hast, oh, das mache ich jetzt mal mit Gothic.
Das kann ich nicht mehr so genau sagen, rückblickend. Es war schon so mein erstes Projekt, aber ich weiß nicht mehr, ob ich vorher noch irgendwo anders irgendwelche Kleinigkeiten mal probiert habe.
Warum eigentlich gerade Gothic 1 und nicht Gothic 2? Das ist ja ein bisschen größer und ein bisschen, naja, hat ja schon ein bisschen andere Grafik auch, wenn man so will, von was die Farbpalette zum Beispiel angeht. Also warum gerade dieses düstere Gothic 1?
Mir hat Gothic 1 einfach eher aus so rein subjektiven Gründen einfach eher zugesagt, dass ich da eher bereit war und dachte, ja komm, da in der Richtung kannst du mal was machen. Gothic 2 war für mich einfach so fast schon zu bunt, fast schon ein bisschen zu viel Fantasy, auch mit den Drachen. Und Gothic 1 fand ich einfach viel, viel spannender.
Und dann hast du dich da an, es ist zu früh gesagt, um es ein Lebenswerk zu nennen, aber dein großes Projekt gewagt, die Gothic Reloaded Mod. Ich finde, das hat schon so einen bedeutungsschwangeren Namen. Reloaded, das ist ein richtig guter Name. Was waren so deine ersten Konzepte von diesem größeren Projekt nach dem ersten Texture Pack, das du gemacht hast? Was war deine erste Vision und wie hat sich das dann so im Laufe der Zeit verändert?
Ich habe festgestellt, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Der Plan war schon damals, lass uns doch mal die ganze Welt überarbeiten, also möglichst alle Texturen und die ganze Welt an sich etwas runder machen und die Items bearbeiten. Und das Einzige, was jetzt wirklich seitdem weggefallen ist, ist die Bearbeitung von Animationen. Die wollte ich damals auch noch ein bisschen flüssiger gestalten, aber ich musste dann später feststellen, dass das doch wirklich ein sehr, nochmal sehr spezielles Thema im Gothic Modding ist, wo sich auch nicht so viele auskennen und was mich dann auch nicht so sehr interessiert hat. Und wir sind Kooperationen eingegangen mit anderen Mod-Projekten, zum Beispiel zuerst mit dem Carnage Graphics Patch von Mark 56, der diverse Items ersetzt und das auf einem sehr guten Level macht und in einem Stil, der auch zu unserem passt. Als zweites dann noch mit Gothic Weapons Rebuild von Seeks, der halt schon mal die ganzen Waffen überarbeitet. Und das hat sehr gut zu unserem Stil gepasst. Dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach zusammenarbeiten.
Jetzt hast du mehrmals erwähnt, euren Stil. Kann man den irgendwie beschreiben? Also wie würdest du in Worte fassen, wie eure Mod aussieht?
Einfach möglichst nah am Original. Ab und zu mit ein bisschen kreativer Freiheit.
Zum Beispiel?
Beispiel für die Freiheiten. Wir haben natürlich festgestellt, dass es etwas ermüdend ist, wenn man sich an so einer fertigen Vision abarbeitet und da wenig eigenen Einfluss drauf hat, wenig Freiheit. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, wir machen doch vielleicht mal hier die Textur noch ein bisschen anders oder wir fügen in das überarbeitete Weltmesh noch ein paar neue Gänge ein im Schläfertempel zum Beispiel. Oder wir platzieren vielleicht noch ein paar neue Objekte.
Ah ja, das heißt, da seid ihr dann ein bisschen weggegangen vom reinen Texturen-Upgrade und habt dann im Level-Design tatsächlich etwas verändert. Habt ihr da so eine Art Leitlinie, dass ihr sagt, ihr macht keine signifikanten Veränderungen? Oder habt ihr gesagt, wir bauen da jetzt mal das ein, was wir schon immer haben wollten?
Das geht ja schon ein bisschen in den Punkt Organisation rein. Wir haben ein Forum, ein Unterforum, auch auf worldofgothic.de, wo wir uns als Team organisieren. Und da ist es üblich, dass wir uns absprechen, wenn wir irgendwas Gravierenderes machen. Aber wir kennen uns jetzt mittlerweile alle so lange und jeder weiß im Prinzip so, welche Freiheiten er sich genehmigen kann, ohne dass er jetzt irgendwie mit uns diskutieren müsste. Da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Raum.
Das klingt jetzt auch, als würdet ihr, ich sag mal, relativ parallel arbeiten und gar nicht mal unbedingt ständig wissen, was die anderen gerade genau tun. Wie läuft das denn genau, wenn da mehr oder weniger jeder bei sich jetzt daheim sitzt und arbeitet an irgendeiner Kleinigkeit? Inwiefern teilt ihr euch denn die Arbeit auf und sprecht euch ab?
Wir haben ein Präsentations-Thread, heißt es bei uns intern, wo jeder ab und zu mal aktuellen Stand zeigt von dem, was er gerade macht. Und dann gibt es natürlich auch mal das Ersuchen vom einen Mitglied des anderen. Kannst du mir mal hierbei helfen? Oder kannst du mir hier mal eine Textur erstellen für den Teil des Levels, den ich gerade überarbeite? Ja? Aber grundsätzlich arbeiten wir schon gleichzeitig an getrennten Aspekten oder Aufgaben. Wir haben eine Zeit lang auch versucht, so eine Übersicht zu führen, wer gerade was macht, mussten dann aber feststellen, dass das für uns nicht funktioniert und haben es dann einfach sein lassen. Und jeder läuft im Prinzip frei.
Kann denn dann jeder von euch genug, sage ich mal, um alleine arbeiten zu können, damit es nicht ständig passiert, dass jetzt jemand noch wen anders aus einem anderen Fachbereich braucht, um seine Arbeit fertigzustellen? Also wenn es jetzt jemanden gibt, der, was weiß ich, modellieren kann, aber der kann dafür keine Bildbearbeitung und kriegt dann keine Texturen auf sein Modell drauf. Sowas kommt nicht vor.
Sowas kommt vor, aber es ist eigentlich kein Problem aufgrund der Art unseres Projektes. Wenn jetzt jemand die Welt überarbeitet, also das 3D-Mesh überarbeitet, wie du gerade als Beispiel angeführt hast, dann hat er quasi ja immer noch die Original-Gothic-Textur, die er da drauflegen kann und ausrichten. Und er hat quasi sozusagen die Zusage von dem 2D-Artist, dass die neue Textur quasi genauso aussehen wird und genauso aufgebaut ist. Und dann muss man sich da nicht großartig absprechen in dem Punkt. Es kann aber sein, dass man doch mal sagt, ey, ich brauche mal hier die Textur für die Stelle, ich muss so genau wissen, wie das nachher aussieht, und dann unterbricht der andere auch mal seine Arbeit und macht halt an der Stelle weiter.
Man muss an der Stelle ja auch nochmal betonen, weil das alles, diese Ausführungen jetzt schon so klingen, als wärt ihr mega organisiert und professionell und als würdet ihr das mehr oder weniger Vollzeit machen. Das ist ja von euch allen ein Hobby, nicht wahr? Das aus deiner Projektidee entstand und dann hast du halt andere Leute dazugekriegt, die diese Vision vielleicht teilen. Und ihr macht das aber alles in eurer Freizeit. Und dann stellt sich mir auch die Frage, wie das denn funktioniert. Passiert es dann nicht, dass im Laufe der Jahre vielleicht einzelne Leute aussteigen oder die Lust verlieren oder neue Leute dazukommen? Und wie macht man dann so ein bisschen den Übertrag? Wie kann man von einer Person zur anderen Person die Aufgabenbereiche übertragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich sind wir nicht dagegen gewappnet, dass irgendwer mal jemand aussteigt. Ich meine, das ist einfach das Leben. Wir entwickeln uns alle weiter. Unsere Interessen ändern sich. Wir haben vielleicht keine Zeit aus irgendeinem Grund. Aber wir haben quasi so einen Kern von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen immer noch dabei sind und immer noch Spaß daran haben. Ja? Wir haben natürlich auch immer mal wieder neue Leute aufgenommen. Wir sind auch jederzeit bereit, neue Leute aufzunehmen. Mit einer kleinen Einschränkung. Die müssen schon ein bisschen was können. Leider hat das die Vergangenheit gezeigt, es zahlt sich nicht aus, den Leuten etwas beizubringen, weil gerade diese Leute die größte Tendenz haben, das Team wieder zu verlassen. Es lohnt sich für uns eher, wenn Leute dazukommen, die schon Erfahrung haben, aber das muss natürlich nicht auf einem professionellen, im Sinne von beruflichen Level sein, ja, aber ein bisschen Vorerfahrung muss halt schon da sein. Und in dem Punkto, wenn jetzt einer geht, wie macht man dann an seiner Stelle weiter? Wir haben ein Projektarchiv, also das ist ein sogenanntes Repository. Da steht quasi ein Server im Internet, auf den wir unsere Dateien hochladen. Und die sind alle wunderbar geordnet und benannt. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, es muss einfach so sein. Und jeder hat auf seinem Rechner eine lokale Kopie davon. Und egal was passiert, dieser Stand wird im Prinzip nie verloren gehen, hoffe ich jetzt mal. Da kann man sich dann auch einen Überblick verschaffen, wer schon was gemacht hat, um auch sicherzustellen, dass Arbeit nicht doppelt gemacht wird. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie am alten Lager was überarbeitet, für so, dann sitze ich mal am Wochenende hin, sagt, ich mache jetzt mal alle die Dächer aller Hütten schön, ich modelliere da jetzt mal die einzelnen Balken aus, ja, dann macht er das, lädt das dann hoch und dann haben es im Prinzip alle im Team und es wird auch nie verloren gehen, weil so ein Repository versionssicher ist. Das heißt, gibt quasi nochmal immer Kopien von allen früheren Ständen aller Dateien.
Vielleicht für Leute wie mich, die sich diese Arbeit immer noch nicht so hundertprozentig vorstellen können. Wir sprechen davon, dass du ein ganzes Team hinter dir hast. Kannst du uns grob mal versuchen, so eine Einteilung zu machen, welche Aufgabenbereiche es so in eurem Team gibt, die für so ein Modding-Projekt eben relevant sind?
Ich würde dazu sagen, ich habe das Team eher neben mir als hinter mir. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der alles vorgibt. Wir machen das ja sehr demokratisch. Was die Aufgabenteilung angeht, wie schon oft erwähnt, es gibt halt Leute, die machen irgendwie 3D-Modellierung. Es gibt Leute, die machen 2D, also das heißt, die entwerfen Texturen. Dann gibt es jetzt relativ neu, sag ich mal, Leute, die jetzt auch im Bereich Programmierung bzw. Skripten etwas machen, was bei uns als grafische Modifikation ja sonst eher nicht gebraucht wird. Das hat sich halt also mit der Zeit ergeben. Und dann ja, gibt es noch im Prinzip ein paar speziellere Rollen. Eine Rolle zum Beispiel, das ist die des Spacerers. Also ein bisschen spaciger Begriff. Der Spacer ist quasi der Welteneditor von Gossi. Wenn man jetzt mal auf der grünen Wiese arbeiten würde und man sagt, ey, ich mache jetzt von Anfang an meine Gothic-Mod, dann wäre sinnvoll, sie erstmal so die Welt, okay, erstmal sollte man sich Story überlegen, aber dann würde man zum Beispiel diese Welt modellieren und dann würde man dieses dreidimensionale Level der Welt in diesen Welteneditor reinladen und da kann man dann alle Bäume platzieren und Items und Wegpunkte, ja. Und darum muss sich auch jemand kümmern. Ja, und dann haben wir noch jemanden bei uns, etwas speziell jetzt nur für uns, sage ich jetzt mal, das ist der Gnox, der sich bei uns um die Atmosphäre kümmert, der immer ein Auge darauf hat, dass das, was wir machen und das, was wir uns an Freiheiten erlauben, nicht zu nahe vom Original arbeitet.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt mittlerweile doch ein paar Programmierer, die auch was mit Skripten arbeiten und sowas und auch selber schon erwähnt, dass das ja für eine Grafikmod eher unüblich ist. Wofür braucht ihr die denn genau?
Also die Programmierer, das bin eigentlich ich. Ja, das ist also so ein bisschen auch historisch gewachsen. Ich war tatsächlich, zunächst war ich derjenige, der irgendwie 90% der Texturen gemacht hat. Dann ist dann später Blackbat hinzugekommen, die das jetzt quasi komplett übernommen hat. Ich kümmere mich jetzt um Administration und Kommunikation nach außen hin, aber auch um technische Aspekte. Und da gibt es natürlich die Server, also den oder die Server, die ich betreuen muss. Wir haben einen Bug-Tracker, den ich betreue, wo dann irgendwelche Bugs gesammelt werden, die wir in unseren Eigenprojekten finden. Und wir haben eine Webseite, klar, die muss programmiert werden, ja. Also ein richtiger Programmierer würde das natürlich nicht programmieren nennen. Wir haben einen Installer, der muss aber wirklich programmiert werden, ja. Das habe ich übernommen, einfach weil ich halt auch beruflich jetzt technisch diesen Hintergrund habe, kümmere ich mich vor allem um diese technischen Aspekte, wo dann auch Programmierung relevant ist. Und wir hatten vorhin im Gespräch schon mal Ninja angesprochen, mit dem man dann quasi kleine Patches machen kann. Und da arbeite ich zum Beispiel gerade an einem Patch, der neue NPCs einfügt, um das Spiel ein bisschen zu erweitern. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es wohl ein Easter Egg werden.
Das heißt, dieser neue Patch wird aber Teil eurer Mod sein und nicht eigenständig erscheinen.
Richtig, aber halt eher, ich glaube, es wird im Endeffekt ein Easter Egg. Wir hatten uns davor lange Zeit mal etwas überlegt, was wir dann aber nicht umsetzen konnten. Ninja wird es jetzt aber dann möglich sein.
Gibt es denn generell, jetzt wo du es schon angesprochen hast, Gegenstände oder Aufgaben, die euch unmöglich erschienen, wo ihr dann gesagt habt, jetzt, das hier geht einfach nicht, obwohl wir es uns vorgenommen haben? Oder hieran könnte vielleicht das ganze Projekt scheitern, wenn wir es nicht hinkriegen?
Ja, da gab es tatsächlich ein wirklich sehr großes Problem. Und zwar ist das wie folgt. So ein dreidimensionales Mesh besteht aus ganz vielen Punkten im Raum, die dann halt so zu Dreiecken verbunden werden. Und wenn man die Dreiecke dann hübsch anordnet, dann kann man irgendwelche Körper daraus bilden. Ja, also im mathematischen Sinne Körper. Weil wir das Mesh überarbeiten, fügen wir immer mehr Punkte bzw. mehr Dreiecke hinzu. Und da gibt es in Gothic tatsächlich eine Begrenzung, gegen die wir dann gelaufen sind. Das heißt, unser Mesh wurde zu komplex, als dass die Engine es hätte verarbeiten können. Und deshalb sah es lange so aus, als ob wir unsere Mod für Gothic 2 veröffentlichen müssten, was sowohl rechtlich vielleicht nicht hundertprozentig sauber wäre und auch technisch ein paar Sachen anders machen müsste. Also dann hätten wir quasi Gothic 1 in überarbeitet als Total Conversion Mod für Gothic 2 rausgemacht. Was unglaublich, also das sollte man nicht tun, aber wir wären halt technisch gezwungen gewesen. Oder wir hätten sagen müssen, nein, wir machen kein überarbeitetes Mesh, wir treten das alles in die Tonne. Aber es war eine wirklich schlimme Phase, die dann natürlich auch an der Motivation gezerrt hat. Da hatten wir dann aber großes Glück, dass einige Zeit später, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, ich bin damals auf Degenerated zugegangen. Das ist der Autor des DirectX 11 Renderers für Gothic. Wobei ich dachte, komm, der hat doch Ahnung von Grafik, ja? Und der kann dir bestimmt helfen. Und dann hat er sich damals hingesetzt und hat sich das Problem angesehen und hat dann tatsächlich ja ein bisschen rumgehackt, ja? Hat ein Plugin quasi geschrieben, das dann die Engine von Gothic so manipuliert, dass es unser komplexeres Mesh doch einlesen kann. Das hat uns dann im Endeffekt ermöglicht, unsere Mod doch für Gothic 1 auch tatsächlich zu veröffentlichen. Und ich bin ihm natürlich bis heute sehr dankbar und habe ihn dafür natürlich auf dem nächsten Modder-Treffen, wo wir uns gesehen haben, auch direkt einen ausgegeben.
So, jetzt abgesehen davon, dass es ja so schwere Aufgaben gibt, die dann immer einzelne Teile des Projekts betreffen, finde ich es an sich schon eine schwere Aufgabe, über so eine lange Zeit ein Team zusammenzuhalten und immer wieder Motivation aufzubringen, weiterzumachen. Wie macht ihr das, dass ihr so lange durchhaltet und immer noch an dieser Mod arbeitet und immer noch das Ziel vor Augen habt?
Ja, darauf habe ich keine wirklich gute und prägnante Antwort. Ich muss einfach sagen, da hat sich eine Handvoll Menschen zusammengefunden, die zusammen diese Leidenschaft halt teilt für dieses Spiel. Und wir haben uns ja auch über diese Zeit hin entwickelt. Also als ich zum Beispiel angefangen habe, war ich ja noch Schüler und ich war jeden Nachmittag um irgendwie 1-2 Uhr zu Hause und dann konnte ich mich damit beschäftigen und war quasi meine Welt im Döschen. Ja, alles super. Und dann geht man so durchs Leben. Ja, man macht eine Ausbildung. Ja, oder viele von uns, ich glaube fast alle, haben studiert. Zwei arbeiten jetzt auch an ihrer Doktorarbeit. Ja, und das sind halt einfach sehr, ich sag mal, engagierte und hartnäckige Charaktere. Das hält uns quasi zusammen. Aber man darf auch nicht den Fehler machen, anzunehmen, dass jeder immer jederzeit daran arbeitet. Also ich meine zum Beispiel, gestern bin ich aufgestanden, gestern Samstagmorgen, und habe erstmal hier geguckt, welche drei Alben packe ich denn als nächstes hier in die Galerie. Dann habe ich noch ein paar Untertitel gemacht und dann habe ich gefrühstückt. Ja. Aber das ist nicht jeden Samstag so. Es gibt auch davor 10 andere Samstage oder so, wo ich nichts mache an der Mod. Und so kommen auch die einzelnen Mitglieder, sind mal phasenweise aktiver und phasenweise weniger aktiver. Manchmal hat man eine Phase, wo irgendwie einer so eine Initialzündung gibt und dann passt das bei allen und dann bringen wir wieder richtig was voran. Und dann kann es auch sein, dass das Ganze mal wieder 3-4 Monate oder so rumliegt und nur einer nebenher ein bisschen was macht. So konnten wir uns, denke ich, die Motivation erhalten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann läuft dieses Projekt so langsam, ganz langsam, jedenfalls Richtung Ende und Veröffentlichung hin. Und du hast ja jetzt auch schon mal deine Homepage angesprochen oder die Projekt-Homepage. Die ist ja ziemlich neu und die sieht auch sehr fancy aus. Und auf dieser Homepage kann man sich dann eben auch über den Stand des Projekts und so ein bisschen was in der Arbeit geschieht. Denn ihr seid ziemlich transparent, was das angeht, gerade für so ein Hobby-Modding-Projekt, eben informieren. Willst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu deiner Homepage verlieren und sagen, was man da so finden kann?
Also wir haben die Homepage, ich glaube im Dezember letzten Jahres, neu gelauncht. Und das hat auch vor allem mit mir zu tun, weil ich bin ja für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil da jahrelang aus meiner persönlichen Sicht zu wenig kommuniziert wurden und wir eben nicht transparent waren. Und die Leute quasi auf unsere Mod gewartet haben und dann natürlich frustriert werden, weil sie denken, entwickelt, wird da noch dran gearbeitet, ja. Und deshalb haben wir dann, ich unterstützt vor allem durch unser Teammitglied Ambrosius, diese neue Webseite gelauncht, wo man im Prinzip jetzt alles Wichtige findet. Also wir haben einen Blog, wo ich auch aktiv Artikel schreibe und auch Gnox hat schon einen Artikel geschrieben. Wir haben eine Galerie, wo wir jetzt auch noch einiges an Futter in der Hinterhand haben, wo alle 2 Wochen immer wieder ein neues Album reinkommt. Ja, es gibt eine schöne Übersichtsseite. Ihr könnt euch im Prinzip angucken, was wir in der Vergangenheit so veröffentlicht haben. Und natürlich auch andere Projekte aus dem Gothic-Kosmos, sag ich mal, sind dort verlinkt, die wir besonders gut finden und wo wir andere darauf hinweisen möchten.
Wenn andere Menschen jetzt vielleicht unser Podcast hören und dadurch darauf aufmerksam werden oder irgendwie anders auf eure Homepage gestoßen sind und sagen, boah, das ist eigentlich voll gut und ich freue mich drauf, ich möchte das auch mal haben und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass dieses Projekt tatsächlich vollendet wird und die Mod spielbar wird. Du hattest ja schon gemeint, dass ihr durchaus immer noch offen seid, auch neue Teammitglieder aufzunehmen, sofern die halt schon gewisse Kompetenzen mitbringen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, das Projekt zu unterstützen?
Ja, eigentlich nicht so viele. Es ist quasi ein Mitmachprojekt und die beste Unterstützung ist mitzumachen. Aber wir haben natürlich auch ein paar Kosten. Das sind vor allem Kosten für das Hosting des Webservers, also dafür, dass die Webseite erreichbar ist. Und dann ist es so, dass wir uns Bildmaterial auch besorgen aus ja öffentlich verfügbaren Bibliotheken, sage ich jetzt mal. Und das kostet halt auch Geld. Und das war eigentlich jetzt in der Vergangenheit kein großes Problem für uns. Aber gerade was die Gestaltung der NPCs angeht, von daher kann man uns über PayPal etwas spenden. Noch Stand der Aufnahme heute befindet sich aber dieser Spenden-Button nicht auf unserer Webseite. Aber ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn wirklich jetzt auf die neue Webseite packen soll. Weil klar, wir haben Kosten, aber es sind jetzt auch keine, also man wird davon nicht arm. Wir gehen ja auch alle arbeiten und haben im Prinzip Geld. Es ist jetzt nicht mehr so die Situation wie damals, als wir Schüler oder Studenten waren. Das ist ja heute nicht mehr so das Problem.
Wie steht's denn generell so um die Community rund um euer Projekt? Sind da noch viele Leute aktiv, die sich immer mal erkundigen, was es Neues gibt oder vielleicht sogar Vorschläge bringen?
Ja, da muss ich sagen, da haben wir einige sehr treue Fans, die auch regelmäßig bei uns im Forum vorbeischauen und mal fragen oder sich auch zu jedem Fitzelchen quasi, das wir veröffentlichen, was sagen. Und ich glaube, das hat die Vergangenheit quasi gezeigt, dass wir auch tatsächlich einige stille Leser haben, die einfach nur darauf warten, dass unsere Mod endlich fertig wird, damit sie dann noch einmal Gothic spielen kann, so wie sie es quasi in ihrer Kindheit in Erinnerung hatten.
Gibt's einen definitiven Release-Termin? Gibt's irgendwie ein Datum, auf das man zufiebern kann, dass man sagt, spätestens dann kann ich dieses Spiel endlich wieder nochmal in schön spielen?
Ja, solche Zusagen sind natürlich schwierig. Und sie fallen natürlich einfacher, wenn man eine professionelle Projekt- und Budgetplanung hat. Der Stand ist aktuell, sag ich mal so, der einzige Levelteil, der noch fehlt, ist der Schläfertempel. Der ist unglaublich groß, also der ist unglaublich groß. Da denkt man gar nicht, wenn man das spielt. Aber die erste Hälfte ist fertig. Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen Zeit für die zweite Hälfte. Und dann müssen wir uns im Prinzip als Team entscheiden, was wollen wir noch machen, bevor wir die Mod wirklich veröffentlichen? Wo sind wir bereit, Abstriche zu machen und zu sagen, nee, komm, das bauen wir jetzt nicht mehr ein. Aber das steht noch in den Sternen. Darüber müssen wir noch einen Konsens finden. Aber ich denke mal, dass wir es vor dem oder im besten Fall vielleicht sogar zum 25. Jubiläum schaffen werden. Von Gothic, nicht von uns.
Okay. Gibt es denn irgendwie so ein paar Sachen, wo du noch besonderen Wert drauf legen würdest, wo du jetzt sagst, das muss vor Release auf jeden Fall noch überarbeitet werden?
Ja, ich hätte im Prinzip gerne, dass wir noch alle Items und Objekte überarbeiten. Das ist natürlich auch nochmal eine Menge Arbeit, aber es ist etwas, was auf jeden Fall mich persönlich auch nochmal motivieren würde, halt wieder Texturen zu machen, ein bisschen wieder aus dem Technischen und Administrativen rauszukommen. Da haben wir uns quasi ja schon durch unsere Kooperation schon gut eingedeckt, aber es ist noch nicht alles abgedeckt.
Wäre das nicht das perfekte Ende für diese Geschichte, dass du derjenige, der mit den Texturen anfing und das Projekt dann immer größer wurde und dann irgendwann weg von den Texturen gegangen bist, für den Feinschliff, für den Schlussstein dieses Gebäudes dann nochmal in die Texturierung gehst. Ach, das wäre so ein Schluss.
Ja, das wäre schön, aber ich bin auch qualitativ nicht mehr auf dem Level wie Blackbird, die jetzt unsere Texturen hauptsächlich macht, muss man einfach sagen.
Wie ist das denn beim aktuellen Stand, wenn jetzt, ich sag mal, vor einer neu texturierten Wand von einem Haus oder so irgendein Item rumsteht, was noch die alte, nicht überarbeitete Textur hat? Merkt man das sehr? Also sticht das heraus?
Ich denke ja. Es gibt ein paar Sachen, die nicht sehr auffallen. Das sind zum Beispiel die Gesichter. Die sind relativ gut gemacht und werden auch nur auf so einer kleinen Fläche, sag ich mal, dargestellt. Aber gerade die Items selbst sind oft verhältnismäßig klobig. Und gerade wenn man da einen Mix hat zwischen überarbeiteten und nicht überarbeiteten, dann sieht man den Kontrast stark.
Wenn die Mod fertig ist, wo werden sich die Fans dann die Mod holen können? Gibt es irgendwie eine zentrale Anlaufstelle dafür?
Ja, also es gibt natürlich einmal unsere Webseite, gothicreloadedmod.org, und natürlich dann auch wordofgothic.de, wo sie auch sicherlich dann entsprechende News eingestellt wird und da im Download-Bereich zur Verfügung stehen wird. Es gibt übrigens, ganz unabhängig von unserer Mod, einen Mod-Manager vom Bonne 6, Spine heißt der. Das kann man sich installieren und dann kann man sich quasi beliebige Mods installieren aus so einem Katalog. Also man kriegt eine Auswahl, man kann das suchen, klickt mal installieren und zack, hat man die Mod installiert. Da muss man gar nicht mehr auf irgendwelchen Webseiten rumsurfen. Das ist sicherlich auch ein heißer Tipp.
Wir werden auf jeden Fall den Link auch zur Website und damit zum Projekt in unsere Folgenbeschreibung packen, sodass ihr euch da auch mal umschauen könnt. Pierre hat es ja eben schon gesagt, er stellt regelmäßig Galerien online, die, wenn wir das richtig gesehen haben, auch in einer zufälligen Ordnung sind, richtig? Das heißt, die sind jetzt nicht chronologisch geordnet und stellen von oben nach unten oder verkehrt herum die Entwicklung des Projekts dar, sondern es sind einfach willkürlich ausgewählte Ansammlung von Bildern und von Projektbausteinen?
Ja und nein. Wie gesagt, es ist unsere neue Webseite. Wir hatten vorher auch schon eine Webseite, die auch eine Galerie hatte. Und alles, was da drin war, haben wir quasi instant auch auf der neuen Webseite. Aber weil Und das, wie gesagt, ich muss es mir anlasten und jeder, der... Ich halte auch die zweite Wange hin, falls jemand mit mir schimpft, ja. Jahrelang wenig kommuniziert haben. Deshalb hat sich einiges an Content angehäuft. Ich habe das alles sortiert und in Alben und so. Und da kommt jetzt nach und nach was, wie gesagt, jedes zweite Wochenende, jeden zweiten Samstag packe ich was auf die Webseite. Es wäre jetzt falsch zu behaupten, dass das irgendwie zufällig ist. Es ist nicht chronologisch, aber inhaltlich passt es zum Beispiel zu den Blogartikeln, der dann kurz davor oder danach erscheint. Weil ich habe festgestellt, dass einige Inhalte, die wir da noch auf Lager haben, man braucht einen gewissen Kontext, um das zu verstehen zu können als außenstehender Betrachter. Und den Kontext, den muss ich immer erstellen, entweder in Form von Bild-Untertiteln oder in Form von einem Blogartikel. Und deshalb können wir leider nicht alles auf einmal draufpacken. Und ich glaube, es wäre auch nicht so spannend, wenn es streng chronologisch wäre. So haben wir jetzt mehr Abwechslung drin.
Es ist auf jeden Fall sehr spannend, sich da durch eure Arbeit durchblättern zu können und sich das Ganze auch anschauen. Und insofern möchte ich halt alle HörerInnen auch dazu ermutigen, mal einen Blick auf diese Website zu werfen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal so zum runden Abschluss etwas, was ich auf den ersten Blick interessanter fand, als ich es dann nach meinen Recherchen tatsächlich herausgestellt hatte, nämlich das Gothic 1 Remake. Mein erster Gedanke war nämlich, jetzt bringen die da tatsächlich ein Remake vom ersten Teil raus. Macht das nicht vielleicht eure gesamte Arbeit obsolet? Und dann habe ich mir dieses Remake mal genauer angeguckt. Und bevor du jetzt dein Statement dazu abgibst, sage ich ein paar Worte dazu. Das Ganze ist nämlich im Dezember 2019 als Playable Teaser eben zum Gothic 1 Remake zugänglich gemacht worden. Man muss auch dazu sagen, dass ich damals ein klein wenig hype war, als ich das mitbekam. Das liegt aber weniger daran, dass es jetzt unbedingt direkt das Gothic 1 Remake war, sondern eher an den Umständen, die es damals gab, weil im Oktober 2019 kam Disco Elysium raus. Da habe ich die ganze Zeit schon drauf geschielt und mich auf so ein richtig geiles, neues Oldschool-Rollenspiel gefreut. Im November kam Shenmue 3 raus, wiederum ein absoluter Klassiker einer jahrzehntealten Spielreihe. Immerhin kam Shenmue 2 nämlich im selben Jahr raus wie Gothic 1 und das war damals ja halt voll gehypt. Ich hatte ja auch schon erwähnt, dass 2019 THQ Nordic Piranha Bytes aufgekauft hatte und dann kam ja erstmal voll die Nachrichten, nämlich im Dezember dann ein Tweet von Piranha Bytes, in dem angekündigt wurde, dass 2020 ein neues Spiel angekündigt werden soll, an dem mittlerweile schon gearbeitet werden sollte zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja allerdings, so ist mein Kenntnisstand, dann nie geschehen. Aber viele glauben eben, dass es Elex 2 sein soll. Und dann kommt im selben Monat dann eben auch noch dieser Playable Teaser von dem Gothic Remake raus. Und weißt du, für so die alten Rollenspieler waren diese 2-3 Monate alles so, wow, wir werden hier beliefert mit ganz vielen neuen Content und neuen Spielen und auch Remakes von alten Spielen. Das klang erstmal ganz klasse. Dann wollte man diesen Playable Teaser spielen und hat festgestellt, das geht gar nicht. Außer man hat irgendeins von den alten Piranha Bytes Spielen bereits in der Steam-Bibliothek. Dann kann man diesen Playable Teaser eben spielen. Das heißt, das war mehr so ein Service für die treuen Fans, nenne ich es mal. Also wie hast du und wie habt ihr als Team auf dieses Gothic Remake reagiert?
Ich habe es natürlich auch runtergeladen und installiert. Ich muss dazu sagen, ich musste mir tatsächlich auch erstmal einen Gothic-Teil auf Steam kaufen, weil ich natürlich noch quasi die Originalversion auf CD habe. Ich habe es auch tatsächlich bis zum Ende durchgespielt und ja, war wirklich nicht sehr begeistert, nicht sehr angetan davon. Ohne da jetzt in der Tiefe drauf eingehen zu wollen, der Held selber war einfach unglaublich eine unsympathische Quasselstrippe. Also es war nicht der Held, es war eher so eine Art Mutt, muss man sagen. Also wer ihn noch aus dem alten Lager kennt, jemand, den man eigentlich, na egal, lassen wir das. Und auch ich fand auch Diego war unglaublich schlecht getroffen.
Ja.
Er ist eigentlich ein ernster, aber sehr finniger Charakter und das war einfach, ich weiß nicht, vielleicht ein junger Ezio Auditore.
Oh ja, das ist eine gute Beschreibung. ja, das trifft sehr gut.
Ja, und man hatte das Gefühl, dass diejenigen, die diesen Playable Teaser entwickelt haben, eigentlich von der Gothic Essenz gar nichts verstanden haben. Es gab aber jetzt tatsächlich anlässlich des 20. Jubiläums des ersten Teils ein Interview mit Reinhard Polles, der bei THQ die Entwicklung des Remakes mitverantwortet. Und der hat gesagt, dass sie sich dieses Feedback sehr zu Herzen genommen haben und dass es ein Spiel werden soll für die Gothic-Fans, in dem man auch auf Mainstream-mäßige Features verzichten wird, um halt ein adäquateres Produkt im Endeffekt auszuliefern als diesen Playable Teaser. Insofern bin ich sehr gespannt, was danach tatsächlich draus wird. Wir im Team haben aber gar keine Sorgen, was das angeht. Denn unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht dieses Remake dann sein wird, wird es dem ganzen Thema Gothic nochmal zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.
Ja, mit Sicherheit. Je nachdem, wie ihr arbeitet, kommt ja vielleicht sogar eure Mod nach dem Remake raus. Und da wird es doch sicherlich die ein oder anderen geben, die sagen, oh, das war vielleicht ganz nett und es sah schick aus, aber es ist halt irgendwie nicht dasselbe Feeling bei Gothic 1. Und vielleicht erweckt es ja in denen erst recht die Sehnsucht nach dem richtigen Gothic 1, einem ordentlichen Remake und nicht eher so einer kompletten Neugestaltung. Wer weiß, vielleicht hilft euch das am Ende.
Ja, das könnte sein. Ich habe aber ein bisschen die Vermutung, dass unsere Veröffentlichungszeitpunkte zeitlich gar nicht so weit auseinander liegen werden. Man darf gespannt sein, wie viel Konkurrenz dann nachher entsteht um die Spielergunst hinsichtlich des offiziellen Remakes und des, ich sag mal, inoffiziellen Remakes. Ich bin gespannt.
Danke erst einmal für diese ganzen Einblicke in euer Projekt im Konkreten und außerdem generell die Geschichte des Gothic-Moddings. Wie ich mir das am Anfang erhofft hatte, war das sehr interessant für mich und es war schön, mal wieder abzutauchen in diese Welt, der schon länger nicht mehr war. Für all die weiteren Leute, die jetzt darauf aufmerksam geworden sind, die ganzen Links zu eurem Projekt und auch dem Forum und allem weiteren, die werden, so Christian daran denkt, alle in der Folgenbeschreibung sein. Doch nicht nur ihr, sondern wir haben auch eine Homepage, startthegamealready.de. Dort findet man unsere ganzen alten Folgen und auch wenn es dann neue gibt, werden die dort erscheinen und aufgeführt werden. Man findet dort mitunter unsere laufenden Serien, beziehungsweise die laufende Serie. Age of Empires haben wir früher gemacht, das haben wir jetzt abgeschlossen, vorerst mit Tipps und Hinweisen zu dem Spiel und ab und an gibt's mal wieder Neuigkeiten. Momentan läuft etwas zu Dark Souls 2. Wir spielen das Spiel dort parallel durch. Christian zum ersten Mal, ich zum wiederholten Mal und sprechen dann abschnittsweise darüber. Außerdem auf der Homepage zu finden natürlich Links zu unseren ganzen Social-Media-Seiten, Twitter und Instagram, da gibt's auch immer mal wieder Neuigkeiten. Und nicht zuletzt gibt es dort auch einen Link zu unserem Discord-Server, wo man immer gerne mit uns diskutieren kann und sich austauschen über unsere neuesten Folgen und generell Spielethemen. Und damit bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.